Deutschlandfunk, der Tag.
In Washington auf dem NATO-Gipfel, da geht es offiziell gerade vor allem um die Ukraine. Inoffiziell geht es aber auch viel um den Gastgeber, um Joe Biden. Der ist sogar ein paar Jahre älter als das älteste Militärbündnis der Welt. Und nicht wenige sorgen sich um seine Verfassung, genauso wie um die Verfassung der Allianz. Beides besprechen wir gleich mit unserem Kollegen vor Ort. Und seit der Europawahl wird der Rechtsruck analysiert und die Folgen für die Europäische Union. SPD-Chef Klingbeil hat das in der Runde bei NTV versucht und sich dabei gleich mal mit AfD-Chefin Alice Weidel angelegt.
Ich glaube auch, dass das Ergebnis der Europawahl viele Menschen noch mal wachrüttelt, dass die Nazis bei dieser Wahl stärker geworden sind.
Wen meinen Sie denn damit?
Das wissen Sie, dass ich die AfD und Sie meine.
Sie haben mich und die Partei gerade als Nazis bezeichnet. Ja. Okay.
Das ist gerichtsfest.
Interessant.
Auf jeden Fall interessant ist, dass die AfD bei der Wahl zwar stark abgeschnitten hat im Europäischen Parlament, aber lange keine Partner gefunden hat. Selbst den ganz rechts Außenparteien war die AfD dann doch zu rechts für eine gemeinsame Fraktion. Jetzt aber hat die AfD eine kleine Truppe zusammenbekommen. Wir hören nach, wer sich da so versammelt. Der Tag am 11. Juli 2024. Ich bin Jasper Bachenberg. In der Leitung in Washington ist jetzt Klaus Remme. Grüß dich, Klaus.
Hallo Jasper, hallo.
Sprechen wir über das, was auf dem Gipfel in Washington vor allem im Mittelpunkt stand bisher, die weitere militärische und finanzielle Unterstützung der Allianz für die Ukraine im Kampf gegen Russlands Angriffskrieg. Die Ansage von Bundeskanzler Olaf Scholz war ja zum Beispiel, die Unterstützung bleibt stark und sie bleibt standhaft. Wird dieses Versprechen in Washington eingelöst?
Ja, und er hat hinzugefügt hier in Washington, das ist ein großer Erfolg und es ist ein Zeichen der Geschlossenheit, so zumindest seine Hoffnung für diesen Gipfel. Also ich würde Fragezeichen daran setzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Volodymyr Zelensky mit dem Ergebnis zufrieden ist. Ich sage allerdings auch, das ist keine Überraschung für ihn. Diese Gipfel laufen bei der NATO ein bisschen anders ab, Jasper, als zum Beispiel bei der Europäischen Union, wo wir während des Gipfels noch inhaltliches Ringen beobachten können und uns als Beobachter immer die Frage beschäftigt, gibt es am Ende eine Einigung? Die Gipfel der NATO sind sehr viel stärker gescriptet. Da finden die Verhandlungen im Vorfeld statt. Es ist kein Zufall, dass die Abschlusserklärung gestern schon am ersten Tag kam, mitten im Gipfel also. Das ist alles vereinbart worden und insofern wusste Kiew, was es hier zu erwarten hatte, nämlich keine Einladung zu Beitrittsgesprächen und ein Paket, das die NATO geschnürt hat und von dem sie gehofft hat, dass es Kiew zufriedenstellt mit Aspekten wie 40 Milliarden Hilfe innerhalb des nächsten Jahres, Verstetigung der Waffenlieferungen durch Rückhalt durch NATO-Strukturen und ein Versprechen in der Abschlusserklärung, dass der Weg hin zur NATO unumkehrbar sei. Um dieses Wort wurde lange gerungen.
Aber das klingt jetzt zunächst mal auf den ersten Blick für mich ja durchaus substanziell, wenn eben da über neue Patriot-Systeme geredet wurde, wenn da angekündigt wurde, dass solange das bisher auch sich verzögert hat, jetzt die ersten Kampfjets demnächst geliefert werden sollen. Und wenn es eben eine finanzielle Unterstützung von 40 Milliarden Dollar im nächsten Jahr angekündigt und fest vereinbart ist, warum sagst du, Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, wird damit nicht zufrieden sein können?
Na, weil die Ankündigungen, die kamen en Detail, tatsächlich doch welche waren, die entweder im Vorfeld schon bekannt waren. Reden wir über diese Flugabwehrsysteme. Es sind nicht nur die vom Typ Patriot. Da hatte Joe Biden gleich zu Beginn, als es noch um den Festakt ging, vorgestern von 5 zusätzlichen Systemen gesprochen. Wir wussten, dass 4 kommen. Es ist 1 dazugekommen, dass der Amerikaner. Und Zelensky hatte schon vor Monaten klargemacht, dass die Ukraine wenigstens 7 braucht, um Bevölkerungszentren wirklich schützen zu können. Das heißt, das ist einfach zu wenig und wieder einmal zu spät. Und was die 40 Milliarden angeht, so stehen sie gleichzeitig für eine Niederlage des NATO-Generalsekretärs, wenn ich es schroff formuliere, denn Jens Stoltenberg, dem schwebte mehr vor. Er wollte auch mit Blick auf die amerikanische Innenpolitik und auch, wenn man das Ringen, das ja auch innerhalb der Europäischen Union eingesetzt hat, um zu sagen, er wollte die Hilfen überjährig verstetigen. Er wollte, dass sich die NATO-Verbündeten festlegen auf finanzielle Zusagen für gleich mehrere Jahre. Das ist nicht gelungen. Es ist auch keine Überraschung für mich, denn das kann man einfach nicht plötzlich umstellen. Das würde einen NATO-Schlüssel bei der Kostenbeteiligung voraussetzen, der im Moment de facto überhaupt nicht gegeben ist. Jetzt gibt es einen Löwenanteil der finanziellen Lasten, der getragen wird von den Amerikanern und in Europa unter anderem von den Deutschen. Würde man jetzt umstellen und man würde sagen, so wie auch die NATO-Finanzierung beteiligen wir jetzt Länder wie Portugal, wie Spanien, wie Frankreich, wie Italien, wie Kroatien, die in der Finanzierung ohnehin schon hinterher hinken, das wäre eine finanzielle, wahrscheinlich auch eine innenpolitische Überlastung dieser Länder.
Eine Nachfrage noch zum Thema Mitgliedschaft zur NATO. Wir wissen alle, Volodymyr Zelensky drängt seit langem darauf, dass es eigentlich für ihn der einzige Weg ist, eine Sicherheit zu bekommen, dass die Ukraine eingeladen wird zu Gesprächen. Jetzt ist in der Abschlusserklärung einmal mehr die Formulierung gewählt, der Pfad zur Mitgliedschaft sei unumkehrbar. Auch das ist Zelensky zu wenig.
Ja, Jasper, aber es ist nicht einmal mehr. Also aus NATO-Sicht ist das eine Weiterentwicklung. Okay. Wir reden hier natürlich über Abschlusserklärungen, über Wortakrobatik, wenn man so will. Aber in Vilnius hatte man bereits die feste NATO-Perspektive für Kiew formuliert. Auch das ein Ersatz für die fehlende Einladung. Damals war Kiew vor einem Jahr tief enttäuscht und hat das auch öffentlich gemacht. Jetzt wurde gesagt, wie entwickeln wir in der Diplomatiesprache einen Vilnius Plus? Und da kommt das Wort unumkehrbar rein. Ich hatte am Anfang gesagt, auch das nicht unumstritten. Aber das ist das, was der Ukraine im Prinzip als Zucker gegeben wird. Die Zeitachse ist offen. Das ist natürlich aus Sicht von Kiews die offene Flanke. Sie wissen schlicht nicht, wann sie diesen Artikel 5 Schutz bekommen. Ich will einen weiteren Aspekt erwähnen. Es geht ja nicht nur darum, Kiew zu stärken. Die andere Möglichkeit der NATO wäre es, den Gegner zu schwächen. Und wenn wir uns die China-Passage anschauen, der Abschlusserklärung mit einer Sprache gegenüber Peking, die so deutlich ist wie noch nie, wo Peking als entscheidender Ermöglicher, fürchterliches Wort, decisive enabler bezeichnet wird, der durch Lieferungen von Halbleitern, von Mikroelektronik Angriffe ermöglicht und die Produktion von Waffen wie Flugzeugen, wie Raketen, wie Bomben, dann ist das eine Weiterentwicklung, die Kiew, wenn sie denn Folgen hat, nutzen kann.
Deutschland ist das größte Land in Europa innerhalb des NATO-Bündnisses. Daraus erwächst uns eine ganz besondere Verantwortung. Und das kann ich hier ganz klar und deutlich sagen. Ich werde dieser Verantwortung gerecht werden.
Ich will mal den Blick lenken auf eine Entscheidung, die aus deutscher Sicht besonders ins Auge sprengt, nämlich die Entscheidung, dass alle Waffenlieferungen für die Ukraine, alle Unterstützung für Kiew überhaupt, künftig von einem neuen Hauptquartier in Wiesbaden aus koordiniert werden soll. Wie bedeutsam ist das?
Es ist politisch vor allem bedeutsam, weil Stoltenberg dadurch klargemacht hat, dass er versucht, die Ukraine-Hilfe weg von einem sogenannten Ad-Hoc-Format, über das wir häufig berichtet haben, dem Rammstein-Format, wegzulenken, das von Washington aus angeführt würde, hin zu verlässlicheren NATO-Strukturen. Davon verspricht er sich einerseits Transparenz und mögliche Druckverstärkung auf Verbündete, die in erster Linie Unterstützung für die Ukraine ankündigen, aber dann nicht liefern oder aber nicht ausreichend liefern. Und zum anderen ist es für die europäischen Verbündeten nützlich zu wissen, dass diese Strukturen nicht länger abhängig sind von einer politischen Führung im Weißen Haus. Das ist ein bisschen eine Geschichte, die kann man auch kursiv drucken, denn natürlich wird ein nächster Präsident sehr deutliche Akzente setzen können, egal wie diese Strukturen aussehen. Aber es ist ein Rädchen im Werk, das dazu bestimmt ist, die Ukraine, ich will noch mal dieses Wort benutzen, Trump sicher zu machen, also vorzubeugen einer Entwicklung, die viele befürchten, dass nämlich ein Donald Trump hier einen völlig anderen Akzent setzt und sich möglicherweise über die Ukraine hinweg mit Moskau über ein Ende dieses Krieges verständigt.
Und damit sind wir auch schon bei einem zweiten wichtigen Thema, über das wir sprechen müssen, nämlich über Joe Biden, den Gastgeber, der nach dem desaströsen Eindruck im Fernsehduell mit Trump vor jetzt inzwischen über einer Woche enorm unter Druck steht. Es gibt Stimmen aus der Demokratischen Partei, dass er aus dem Rennen aussteigen soll, dass es neue Kandidatinnen oder Kandidaten braucht. Und schon deshalb ist Joe Biden unter ganz besonderer Beobachtung auf diesem Gipfel. Das gilt für die amerikanische Innenpolitik, zumal aber gilt das auch für den Gipfel selber, dass alle im Grunde genommen jetzt mit großer Aufmerksamkeit darauf schauen, wie Joe Biden als Gastgeber diesen Gipfel meistert?
Ja, das gilt auch dafür. Die Staats- und Regierungschefs der 31 Partnerländer, wenn wir jetzt die USA rausnehmen, die schauen auf diesen Anführer der westlichen Allianz. Und ich meine jetzt das Land, aber ich meine auch die Person Joe Biden. Alle wissen, die amerikanische Innenpolitik ist im Moment so wichtig, dass sie fast nationale Innenpolitik der Mitgliedsländer sein könnte. Denn ohne die Amerikaner, da entstehen Fähigkeitslücken in dieser Allianz, die das Bündnis im Kern verändern würde. Und insofern ist der Druck gewaltig. Biden hatte hier in den letzten zwei Tagen zwei Auftritte. Den einen am Festakt zu den 75 Jahren Bündnis und den anderen gestern ganz kurz vor laufenden Kameras bei der Eröffnung der eigentlichen politischen Beratungen. In beiden Fällen hat er abgelesen. In beiden Fällen war das Publikum natürlich ein ganz anderes. Es macht ja einen Riesenunterschied, ob man hier einem toxischen, aggressiven Gegner physisch in der Debatte gegenübersteht oder einem Publikum, das einem freundlich gesonnen ist. Und ich muss ehrlicherweise sagen, der erste Test ist vermutlich der wichtigere, denn nicht nur die Amerikaner wünschen sich vermutlich einen Präsidenten, der nicht nur vor Kameras vorbereitete Statements abliest, sondern in der Lage ist, spontan und zuverlässig zu reagieren. Da sind Zweifel gewachsen.
Und über ein drittes Thema wollen und müssen wir noch sprechen, was diesen Gipfel betrifft. Der betrifft dann nicht die Unterstützung für die Ukraine, betrifft auch nicht die Frage, wie es mit der Kandidatur von Joe Biden für die Präsidentschaftswahlen weitergeht, sondern er betrifft die Bündnisverteidigung in der NATO insgesamt. Die Entscheidung lautet, die USA wollen und werden wieder Waffensysteme in Deutschland stationieren, die dort nicht mehr sind, insbesondere Langstreckenraketen. Wie bedeutungsvoll ist diese Entscheidung?
Ich halte das für einen sehr wichtigen Aspekt. Du hast recht, das muss man trennen. Aber es gehört natürlich und eigentlich zum NATO-Gipfel, wie denn eigentlich das Bündnis sich selbst verteidigt. Wir reden so viel über die Ukraine, aber da geht es um die Hilfe einer Allianz als Wertegemeinschaft für ein Land, das angegriffen wurde, aber eben nicht Mitglied ist und noch nicht den Artikel 5 Schutz genießt. Das Bündnis selbst muss sich natürlich aufstellen, hat es sich auch in den letzten 2,5 Jahren seit dem russischen Überfall. Es hat massive Verstärkungen an der Ostflanke gegeben. Wir reden darüber, wie viel mehr für Verteidigung ausgegeben wird in den letzten 2 Jahren, insbesondere im letzten Jahr. Die europäischen Verbündeten ein Plus im Durchschnitt von 18%. Die Zahl derer, die 2% als Verteidigungsausgaben erreichen, ist rapide angewachsen. Und das erklärt die Beschaffung zusätzlicher Waffensysteme. Boris Pistorius hat ja heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk noch einmal erwähnt, wie viel jetzt gerade bei der Bundeswehr an Beschaffung in die Pipeline geht. Das wird nicht mehr aufzuhalten sein in den nächsten Jahren. Das ist in seinem Sinne, im Sinne der Bundesregierung. Und die Amerikaner, wenn wir auf das System der Mittelstrecken- und Langstreckenraketen zu sprechen kommen, sind eben dafür, hier eine Fähigkeit innerhalb der NATO zu schließen, dass es Waffen sind, die in der Reichweite bis tief ins europäische Russland reichen, 2500 Kilometer. Da ist Moskau innerhalb dieses Zielgebiets. Die Russen verfügen über diese Waffen. Für Deutschland kommt das nicht, Jasper, als Überraschung. Bereits in der nationalen Sicherheitsstrategie steht drin, dass der Bedarf an solchen Waffen da ist, um auf Augenhöhe dazustehen, um eine Lücke zu schließen. Das Problem ist, die europäischen NATO-Verbünden haben diese Waffen nicht. Die Amerikaner helfen, diese Lücke zu schließen ab 26, so ist die Ankündigung, und dann auch nur auf Rotation und zeitweise. Aber gleichzeitig, so sieht es die Bundesregierung, geht hier die Verpflichtung einher, diese Waffen selbst zu beschaffen. Und das alles mündet in den Tenor, die Europäer müssen selbstständiger werden. Wahrlich kein neues Plädoyer, aber in dieser außenpolitischen Lage eine, die vermutlich Früchte tragen muss, wenn das Ganze erfolgreich sein will.
Klaus, vielen Dank nach Washington.
Gerne, Jasper.
Chaos-Fraktion, Hooligan-Truppe, rechtsextreme Resterampe, spitz formulierte Etiketten gibt es jedenfalls schon jede Menge. Kaum, dass die AfD im Europaparlament Vollzug verkündet auf der Suche nach neuen Partnern im neu gewählten Europäischen Parlament. Pikant, einige dieser Zuschreibungen kursieren offenbar in der Partei selbst. Für diese kleine Truppe an Abgeordneten am rechten Rand, für eine dritte Fraktion aus diesem politischen Spektrum. Das wollen wir uns genauer anschauen mit Caroline Born in unserem Brüsseler Studio. Hallo Caro.
Hi Jasper.
Also die AfD hat sich in den vergangenen Wochen bemüht, neue Partner zu finden. Ergebnis, eine Gruppe, die sich Europa der souveränen Nationen nennt. Wie setzt sich diese neue Fraktion zusammen?
Also die Fraktion besteht in der Mehrzahl aus Politikern der AfD, nämlich 14 Europaabgeordnete, und der Rest, nämlich 11, sind Abgeordnete aus 7 anderen Ländern noch. Und damit hat die Fraktion eben gerade so das Quorum erfüllt, das es braucht, um sich überhaupt bilden zu können. Und neben der AfD sind es vor allem kleine, ja, weitgehend unbedeutende Parteien, die keine Regierungserfahrung mitbringen. Und die, so kann man es sagen, ganz rechts außen stehen, die teilweise auch als rechtsextrem bezeichnet werden.
Lass uns die vielleicht noch mal ein bisschen genauer angucken. Also ich habe mir auch die Liste sozusagen ausgedruckt, etwa weil man ja viele noch gar nicht kennt. Was man ganz gut kennt zum Beispiel ist Reconquête aus Frankreich, diese Partei, diese rechtsextreme Partei, die von dem Publizisten Eric Zemmour gegründet wurde. Da habe ich jedenfalls etwas damit verbinden können und auch mit der Konfederacja aus Polen, weil mir in Erinnerung war, dass ein Abgeordneter da im polnischen Parlament mal auffällig geworden ist mit einer Aktion an einem jüdischen Feiertag, wenn ich mich richtig erinnere. So, und dann hört es aber auch schon bald auf. Viele andere Parteien kenne ich gar nicht. Welche springen dir da vor allem ins Auge mit Blick auf deren inhaltliche Ausrichtung?
Ja, um das vielleicht noch mal kurz in Erinnerung zu rufen. Also dieser Parteichef hat im polnischen Parlament einen Chanukka-Leuchter mit einem Feuerlöscher sozusagen ausgesprüht. Der soll nicht Teil der Fraktion werden, der Parteichef, aber so ist eben die Konfederatia. Sie möchte auch die Einkommenssteuer abschaffen, die Todesstrafe einführen. Dann hast du die Reconquête erwähnt, von der soll nur eine Abgeordnete teilnehmen, die hat ja versucht, bei der letzten Präsidentenwahl in Frankreich Le Pen nochmal rechts zu überholen. Und dann haben wir da zum Beispiel die Partei Wiedergeburt aus Bulgarien, deren Vorsitzender, der war schon mal auf dem AfD-Parteitag zu Gast, und da hat er gesagt, Deutschland und Bulgarien waren im letzten Jahrhundert im Krieg zweimal verbündet. Jetzt wäre man auch in Friedenszeiten verbündet, und es sei eben jetzt auch Zeit, dass Deutschland seinen rechtmäßigen Platz als Großmacht einnehme. Das hat der Vorsitzende da gesagt. Der zieht jetzt nicht ins EU-Parlament ein, aber wir haben eben 3 Abgeordnete aus dieser bulgarischen Partei Wiedergeburt dabei, die unter anderem auch aufgefallen sind mit Hetze gegen Roma oder dadurch, dass sie sich mit Russland solidarisiert haben. Diese Russlandnähe durchzieht auch die ganze Fraktion. Also es sind einige Parteien aus Osteuropa dabei, zum Beispiel aus der Slowakei. Es gibt auch welche aus Ungarn, aus Litauen, aus Tschechien. Also im Prinzip hat man nochmal eingesammelt, was ganz rechts noch übrig geblieben ist, und hat sich dann eben ja sozusagen noch mal weiter rechts als die Fraktion, die Viktor Orban vor kurzem gegründet hat, gestellt.
Also insofern diese Zuschreibung, die jetzt gerade kursiert und vor der manche sagen, auch innerhalb der AfD selber, also rechtsextreme Resterampe, das ist gar nicht so weit weg von der Wirklichkeit.
Ich würde sagen, nein, also weil es ja auch heikel ist, finde ich, sich mit solchen EU-Hassern zusammenzutun, oder manche sagen auch Wirrköpfe, von denen man gar nicht weiß, was werden die denn jetzt machen in den nächsten Monaten und Jahren, und weil das natürlich auch, wenn man sich mit denen zusammentut, einen selber, also für die AfD, in genau die ganz rechte Ecke stellt.
Es muss ja auch einen Vorsitzenden einer solchen neu gegründeten Fraktion geben. Du hast es schon gesagt, das Zahlenverhältnis ist klar, 14, also mehr als die Hälfte der Abgeordneten in dieser Fraktion kommen aus der AfD, und Vorsitzender werden soll der neu gewählte AfD-Abgeordnete René Aust. Was wissen wir über ihn?
Ja, also René Aust wird es zusammen mit einem Kollegen aus Polen von der Konfederatia. Aber Aust, der ist 37 Jahre alt, studierter Geograf und war bisher Mitglied im Thüringer Landtag, also im selben Landesverband wie Björn Höcke. Er gilt auch als Höcke-Vertrauter, manche sagen auch als Höcke-Gehilfe. Und er wird immer so beschrieben, dass er sich in seinem Auftreten zurückhält, aber also dass er ein bisschen daherkommt wie ein netter Schwiegersohn, sagen manche, aber dass er eben doch in seinen Ansichten durchaus radikal ist.
Ich habe es schon erwähnt, die Zahlenverhältnisse, du hast es auch genannt. Heißt das eigentlich auch, zumal sich die AfD ja wohl bemüht hat, da eine eigene Fraktion zusammenzubekommen, heißt das, die AfD wird auch inhaltlich den Kurs bestimmen und da den Hut aufhaben?
Ich könnte mir vorstellen, ja. Allerdings steht René Aust ja auch nicht alleine an der Spitze. Das zeigt, finde ich, schon so ein bisschen, dass die anderen Parteien da sicher ein Mitspracherecht anmelden. Zumal man ja auch wirklich auf fast alle angewiesen ist. Also es sei denn, es kommen noch welche dazu. Aber es ist ja sicher auch ein gewisses Druckmittel. Sobald ein paar weg sind, besteht die Fraktion ja nicht mehr. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, gerade wenn sich da so EU-Hasser zusammentun, dass die inhaltliche Aufstellung dieser Fraktion nicht unbedingt der relevanteste Punkt ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die jetzt plötzlich konstruktiv mitarbeiten werden im Gesetzgebungsprozess der EU. Also das ist vielleicht eher eine nachgeordnete Frage, wie die sich inhaltlich ausrichten.
Lass uns noch kurz quasi einen Blick zur Seite werfen hin zu Maximilian Krah, dem umstrittenen ursprünglichen Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl, der dann quasi von der Partei selber nach den gravierenden Vorwürfen gegen ihn aus dem Rennen genommen wurde, der aus der Delegation, der neuen Delegation im Europaparlament der AfD ausgeschlossen wurde und der jetzt ein bisschen an der Seitenlinie steht, sich, soweit ich das gesehen habe, positiv geäußert hat über diese Fraktion und auch sagt, also ich habe da auch gar keinen Groll, dass ich jetzt nicht mitmachen kann. Wird es dabei bleiben oder womit rechnest du, wie Maximilian Krah sich jetzt verhalten wird mit Blick auf die, weiß ich nicht, nächsten Wochen, Monate?
Ja, das ist ganz interessant. Krah hat ja gestern auch selber noch mal gesagt, dass er es eigentlich gewesen ist, der diese neue Fraktion eingefädelt hat und der ja auch immer wieder darauf gepocht hat, als die AfD aus ihrer bisherigen Fraktion geflogen ist. Na, wir lassen uns ganz sicher nicht von anderen Ländern unseren Kurs vorschreiben. Wir machen dann einfach etwas Eigenes. Und jetzt kommt es zustande und er ist nicht dabei. Und angeblich ist es so, dass die polnische Konfederatia darauf bestanden haben soll, dass Maximilian Krah nicht Teil der Fraktion sein soll. Also deswegen könnte es gut sein, dass er weiterhin außen vor bleibt. Man muss aber dazu sagen, Maximilian Krah ist ja innerhalb der AfD tatsächlich so eine Art Kultfigur. Also ich weiß nicht, wie stark da vielleicht auch der innerparteiliche Druck sein könnte, dass man ihn wieder mit dazu nimmt. Aber ja, du hast gesagt, er selbst sagt, für ihn ist das alles in Ordnung, so wie es läuft.
Nehmen wir nochmal die ganze Vorgeschichte quasi gedanklich dazu. Wir erinnern uns, dass noch vor der Europawahl Marine Le Pen vom rechtsextremen Rassemblement National die Zusammenarbeit mit der AfD ja aufgekündigt hat, mit dem Ergebnis, dass eben die AfD gewissermaßen plötzlich fraktionslos da stand, jedenfalls nicht mehr Teil dieser größeren Fraktion Identität und Demokratie war. Also jetzt dieser Erfolg, wenn man es mal für den Moment so bezeichnen will, dass sie doch eine Fraktion zustande bekommen, wenn auch, wie du sagst, gerade mal so eben, was das Quorum angeht und die Kriterien dafür. Ist das unter dem Strich in deinen Augen so etwas wie eine Verlegenheitslösung?
Ich glaube auf jeden Fall, weil man ja definitiv nicht mit den großen Rechts- oder Rechtsaußenparteien verbündet ist, bei denen auch potenziell die Chance besteht, dass sie an der Regierung beteiligt sind oder dass sie vielleicht sogar schon die Regierung stellen. Also da ist man mit Leuten ohne jeglichen Einfluss zusammen. Natürlich bringt es ein wenig etwas. Also es gibt ein bisschen mehr Geld, wenn man eine Fraktion ist und die Abgeordneten sind sichtbarer, weil sie zum Beispiel häufiger und länger reden dürfen und dann teilweise auch bei der Postenvergabe besser berücksichtigt werden. In dem Fall kann die AfD davon nicht mehr profitieren und ihre Fraktion, weil sie dafür schon zu spät dran waren. Aber ja, ich glaube, es ist definitiv eine Verlegenheitslösung. Und es ist vielleicht auch eine Lösung, mit der in der AfD nicht unbedingt jeder glücklich ist, wenn man sich da mit den ganz Radikalen zusammentut. Also vielleicht hat es da doch einige gegeben, die gesagt hätten, naja, wären wir vielleicht besser noch ein bisschen alleine geblieben.
Es gab ja auch rund um den AfD-Bundesparteitag in Essen, da platzte sozusagen die Nachricht rein, dass Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, eben diese andere große, jetzt größte Fraktion, Patrioten für Europa, nennt er sie, zusammengebracht hat. Und klar wurde auch bald, also die AfD kann und soll da nicht dabei sein, obwohl einige aus der AfD, auch einige gewählte Europaabgeordnete ja durchaus den Wunsch geäußert haben oder jedenfalls gesagt haben, die passen eigentlich inhaltlich sehr gut zu uns. Könnte das langfristig noch quasi ein strategisches Ziel sein, ein taktisches Ziel, dass man irgendwann vielleicht doch Teil dieser großen Fraktion am rechten Rand sein könnte?
Ich könnte mir das vorstellen. Die Partei hat sich ja auch in Teilen, wenn auch relativ blumig, aber so geäußert, dass es durchaus eine Option ist, dass es da inhaltliche Schnittmengen gibt und es längerfristig eine Möglichkeit wäre, da teilzunehmen. Und es ist ja im Prinzip auch, also diese sogenannten Patrioten, die bisherige Fraktion der AfD, also mit denen sie schon mal zusammen war, die sich natürlich ein bisschen vergrößert hat. Aber so weit weg sind die von denen nicht. Ich glaube eher, dass es auf der anderen Seite schwierig wird. Also dass Orban das vielleicht wirklich zu heikel ist und Le Pen, Marine Le Pen vom Rassemblement National aus Frankreich erst recht sich so jemanden wie die AfD dazu zu holen. Erst recht, wenn sie sich jetzt mit den ganzen übrig gebliebenen Rechten nochmal zusammengetan hat. Also ich bin nicht sicher, ob man damit nicht das Band wirklich zerschnitten hat, dass man dann wirklich nochmal mitmachen darf in der größeren Rechtsaußenfraktion.
Dann lass uns zum Schluss, Caro, nochmal den Blick etwas weiten. Lass uns den Vorhang noch ein Stück weiter aufziehen, weil wir ja rund um die Europawahl immer diskutiert haben und uns gefragt haben, wie wird sich dieses rechte Lager im Europäischen Parlament künftig organisieren? Wie werden die sich aufstellen? Ist das jetzt mit diesen drei Fraktionen, sagen wir mal, schon ein Stück klarer als unmittelbar nach der Wahl?
Ja, ich glaube, jetzt zeichnet sich's ziemlich gut ab. Also da kann sich natürlich noch ein bisschen zahlenmäßig etwas ändern. Aber im Moment sind die selbsternannten Patrioten für Europa die drittstärkste Kraft, relativ dicht gefolgt von der anderen, ja, ich sage immer so rechtsnationalistisch, rechtskonservativ, rechtspopulistisch, Melonis Fraktion daneben, und ganz abgeschlagen kommt eben die AfD-Fraktion mit nur 25 Mitgliedern. Also da hat man sich weitgehend sortiert, und ich habe es nochmal zusammengerechnet. Also es ist natürlich nur ein Zahlenspiel, aber wenn man alle drei Fraktionen zusammenzählt, dann kommt man auf 187 Abgeordnete, und das ist einer weniger als die stärkste Fraktion, als die Christdemokraten. Also wenn man es wirklich geschafft hätte, sich zu einer großen Fraktion zusammenzutun, dann wäre man fast die stärkste Fraktion im EU-Parlament. Stattdessen kam man aber nicht zusammen, weil man so große inhaltliche Differenzen hat und hat da jetzt einen relativ zersplitterten rechten Rand, mit dem man deutlich weniger Einfluss ausüben wird, schätze ich.
Caroline, dankeschön.
Gerne.
Und das war der Tag für diesen 11. Juli 2024. An meiner Seite heute im Team Sarah Zerback. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.